Ja, guten Morgen nochmal, alle, die ich nicht begrüßt habe. Ich bin zum ersten Mal bei euch in Augsburg. Ich freue mich drüber, so viele Gläubige hier zu treffen. Ich heiße Roland Kühnke, meine Frau heißt Daniela, lässt herzlich grüßen. Die ist leider nicht mitgekommen. Wir haben 4 Kinder zu Hause, teilweise noch kleinere. Wir wohnen seit einem Jahr in Hermeskeil bei Trier in der Gegend. Eigentlich bin ich Berliner, aber nur die ersten 2 Jahre meines Lebens. Dann haben wir im Lahn-Dill-Kreis gewohnt, in Herborn, Seelbach bei Dillenburg, da in der Gegend. Und dann im Jahr 2000 bin ich ausgereist nach Kolumbien, habe dann 2003 meine Frau kennengelernt, die ist dann auch nach Kolumbien gekommen und so haben wir dann bis letztes Jahr in Kolumbien gewohnt und dem Herrn gedient. Vielen Dank für die Gabe, die ihr mitgegeben habt, für die Arbeit in Kolumbien. Ich möchte gerne weitergeben an den Mittagstisch dort. Es sind etwa 75 Kinder in einem sehr schwierigen Stadtteil in Pereira, die 4-mal die Woche mit Mittagessen versorgt werden. Und danach gibt es dann Bibelstunden mit den Kindern, Spiel zusammen und am Ende nochmal so ein Erfrischungsgetränk und dann geht ihr nach Hause. Gleichzeitig gibt es Programme für die Eltern, für die Mütter speziell. Und es haben sich wirklich schon Kinder und auch Eltern dadurch bekehrt durch diese Arbeit. Und vor einigen Jahren durfte ich das kennenlernen. Inzwischen gibt es dort einen Verein, der dafür gegründet wurde. Es gibt so ein Haus, das gekauft wurde, wo diese Mittagstisch stattfindet. Ein ganzes Team, die jetzt daran arbeiten. Und die Idee ist auch noch, dieses gleiche Projekt in anderen Stadtteilen oder anderen Orten anzubieten. Einfach, dass Menschen oder speziell Kinder für den Herrn Jesus erreicht werden. Da würde ich das gerne weitergeben, diese Gabe, die ihr mir gegeben habt. Ja, gestern haben wir uns mit Josua beschäftigt. Das Buch Josua, beziehungsweise die Person Josuas. Und ich möchte gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, auf ein paar Sachen, die ich noch gefunden habe im Buch Josua. Wir hatten ein bisschen gesprochen im ersten Thema gestern über die Berufung Josuas und seine Vorbereitung. Wie wurde dieser Mann vorbereitet für seinen schwierigen Dienst, für die Eroberung von Kanaan? Dann hatten wir gesehen, wie dieses Volk mit ihm durch den Jordan gezogen sind, was das für uns bedeutet. Wir haben das ein bisschen verglichen mit Bekehrung und auch mit Taufe. Und dann sind wir nach Gilgal zusammengereist und in Gilgal wurde das Volk beschnitten. Und wir haben das verglichen mit einer Hingabe an den Herrn Jesus, eine bewusste Hingabe, wo unser Herz beschnitten werden muss, immer wieder, wo wir Dinge aus unserem Leben entfernen müssen, einfach um dem Herrn noch treuer zu dienen. Und heute möchte ich mit euch weiter in das Buch Josua schauen. Ich habe festgestellt, im Buch Josua gibt es verschiedene Geschichten oder Begebenheiten, wo das Volk nicht gründlich war, wo sie Dinge nicht gründlich gemacht hatten. Und wo uns einfach dieses Buch anspornt, gründlich zu sein in dem, was wir tun. In einem Aspekt haben wir das gestern schon gesehen. Wir hatten gesehen, Gott hatte angeordnet, dass das Volk Israel beschnitten werden sollte. Und zwar alle Männer am 8. Tag, nachdem sie geboren worden sind. Und das Volk hatte das, seitdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, nicht mehr getan. Und dann mussten sie das tun, gerade nachdem sie über den Jordan gegangen sind, gegenüber der Stadt Jericho, mussten alle beschnitten werden, waren alle krank. Und Gott hat gesagt, das ist wichtig, dass ihr auf meine Gebote hört. Und wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir selbst am Herzen beschnitten sind, dass wir Dinge, Wünsche, Projekte, Gedanken, Gewohnheiten beschneiden in unserem Leben, um unserem Herrn noch treuer zu dienen. Und wir hatten gesehen, dass Beschneidung bedeutet, Josua sagt das, an diesem Tag hat der Herr Ägypten aus euren Herzen weggerollt, rausgeholt. Und seitdem sie beschnitten waren, lesen wir nie mehr, dass sie zurück wollten in das Land Ägypten. Vorher wollten sie immer wieder zu den Melonen und zu dem Fisch und so, was sie alles in Ägypten gegessen haben. Wie schön das war, da haben sie immer wieder davon geredet. Aber ab diesem Tag lesen wir nie mehr, dass sie nochmal gesagt haben, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und so haben wir gesehen, dass auch wir oftmals noch an der Welt hängen, noch unseren Fuß irgendwo da drin haben und immer noch denken, ja, wie war das so schön, wie wir früher da irgendwo auf irgendwelchen Partys waren oder wie wäre es, wenn, schade, dass ich das nicht erlebt habe oder dass ich das niemals gemacht habe oder so, oder irgendwie noch drin hängen in verschiedenen Aspekten vielleicht und uns wünschen manchmal vielleicht, ja, wäre doch auch nett, sowas mal zu machen. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen immer wieder unser Herz beschneiden, immer wieder zurück nach Gilgal, das Volk musste immer wieder in dem Verlauf dieser Kämpfe, immer wieder zurück nach Gilgal, immer wieder ins Lager und von da aus sind sie wieder losgezogen. Also sie mussten gründlich sein in der Beschneidung ihres Herzens. Jetzt möchte ich ein paar andere Aspekte zeigen, wo sie nicht gründlich waren und auch was das für Konsequenzen hatte. Und ich möchte auf der anderen Seite immer wieder zeigen, wie ist unser Herr Jesus? Er war sehr gründlich in dem, wie er gearbeitet hat. Stell dir mal vor, der Jesus wäre für 5 deiner Sünden nicht gestorben. Er hätte vergessen, dafür zu zahlen. Das wäre eine Katastrophe, dann wärst du ewig verloren. Deshalb war unser Herr sehr gründlich, wie er gearbeitet hat, wie er mit Menschen geredet hat, in seinem Charakter, in seinen Eigenarten. In allem war er perfekt und gründlich. Und so möchte ich jedes Mal einen kleinen Ausflug ins Neue Testament machen und euch zeigen, wie gründlich der Herr war. Mir ist eben eingefallen, wenn ich darüber nachgedacht habe, da auf dem Stuhl, als ich bei der Bundeswehr war, 1991, musste ich noch Pflichtwehrdienst leisten. Und jeden Freitag kam dann so ein Aufseher da rein, so ein Vorgesetzter, und hat unsere Stuben kontrolliert. Und das war wirklich jedes Mal, sonst durften wir nicht nach Hause fahren. Und der hat dann sein Barett abgenommen und hat gesagt, habt ihr geputzt? Ja, ist alles sauber. Hat er gesagt, sauber gibt's nicht, höchstens gereinigt. Sein Barett abgenommen und dann in den langen Gang gestellt und dann fegte das über den ganzen Gang. Und wenn er es hinten aufhob und dann noch Staub dran war, dann mussten wir wieder weiter putzen. Und dann, es war so ein bisschen dicklicher, der krabbelte dann unter unsere Metallbetten drunter bis ganz hinten und fiel mit seinem Finger über die Fußleiste, unterm Bett hinten. Die haben wir natürlich nicht gereinigt. Und dann sagte der, wer hat auf dem Tisch gestanden? Ja, keiner hat auf dem Tisch gestanden. Wer hat auf dem Tisch gestanden? Ja, niemand. Ja, wie habt ihr denn die Lampen geputzt, wenn ihr nicht auf dem Tisch gestanden habt? Also, da haben wir gelernt, wir müssen gründlich sein. Die Knöpfe am Hemd, im Spind, die mussten alle vorne, genau der dritte Knopf musste sichtbar sein. Also es war eine Katastrophe, sonst dürfen wir nicht nach Hause. Und wir haben da, Dankeschön, gelernt, gründlich zu sein. Sonst wären wir heute noch da in dem Zimmer. Und so möchte ich mit euch ein paar Stellen lesen. Zuerst in Kapitel 6 von Buch Josua, wo es darum geht, gründlich mit dem Geld. In Kapitel 6 sollte Josua und das Volk die Stadt Jericho einnehmen. Und Gott hatte ganz klar gesagt, wie sie das machen sollen, wie viel mal rumziehen und so weiter. Und da gibt es Vers 17 bis 19 ein Gebot. Und da steht, und die Stadt, sie und alles, also Josua 6, Vers 17, und die Stadt, sie und alles, was darin ist, soll dem Herrn ein Bann sein. Nur Rahab, die Hure, soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihrem Haus sind, weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgesandt haben. Ihr aber hütet euch vor dem Verbannten, damit er es nicht verbannt. Und doch vom Verbannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es in Trübsal bringt. Und alles Silber und Gold samt den kupfern und eisernen Geräten soll dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Also das Volk soll die Stadt einnehmen. Es soll keiner am Leben bleiben, außer die, die in dem Haus von Rahab sind. Und an dem Reichtum der Stadt dürfen sie sich nicht bereichern. Es soll alles in das Haus Gottes kommen. Keiner darf irgendwas mitnehmen. Gold, Silber, Klamotten, Spielzeug, Gummistiefel, alles muss da stehen bleiben. Keiner darf was mitnehmen. Jetzt haben sie dann diese Stadt eingenommen. Es hat wunderbar geklappt. Kein Problem. Und dann kommen sie im nächsten Kapitel, Kapitel 7, zu der Stadt Ai. Und sie denken, na, das war so einfach, Gott hat so einfach einen Sieg geschenkt, wir machen das jetzt genauso und sagen, wir brauchen gar nicht alle Soldaten, nehmen wir so ein paar mit und mit denen schaffen wir das schon. Und dann fangen sie an, die Stadt zu erobern, aber es klappt nicht und es gibt 36 Tote. Und ich lese Kapitel 7, Vers 19 bis 21. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels Ehre und lege ihm ein Bekenntnis ab. Also es gab 36 Tote und wir lesen dann in Vers 6, dass Josua seine Kleider zerriss, er fiel vor der Lade Gottes nieder und die waren da den ganzen Nachmittag bis zum Abend, lagen die da im Staub und Asche und haben gebetet, haben gesagt, Herr, das kann ja nicht sein. Nebensatz, großes Vorbild für uns, wenn bei uns was nicht funktioniert, wir beten vor mal kurz, aber das war's dann und geht's wieder weiter, dann muss gearbeitet werden, muss der Fehler gefunden werden. Aber die hier, die fangen nicht an zu suchen, sondern die sitzen den ganzen Tag, liegen die im Dreck vor Gott und beten und beten und beten, sagen, Herr, wir machen nicht weiter hier, bis du das zeigst. Würdet ihr das machen, irgendwo auf dem Platz, in der Stadt, im Dorf, irgendwo in der Asche liegen? vom Herrn. Wir machen das vielleicht noch zu Hause, irgendwo hier im Versammlungslokal, Türen zu, Fenster zu, und dann fallen wir hier auf die Knie. Aber irgendwo am Dreck liegen, draußen auf der Straße. Aber Gott hat geantwortet und hat gesagt, stellt euch alle hin. Los wird geworfen, das Los fällt auf die Familie, ich weiß nicht genau, wie die alle heißen da. Auf jeden Fall wird es immer enger, wieder wird es losgeworfen, wieder, dann kommen irgendwie die Großfamilie und dann irgendwann die Familie vom Achan und irgendwann Achan, du. Gott gibt ihm eine Menge Zeit, umzukehren. Immer wieder sagt er, du, das, ich weiß, wer das ist, aber ich sage jetzt mal den Stamm. Und dem Achan wird es heiß und kalt, aber er sagt nichts. Und dann geht es wieder weiter, dann geht es irgendwie die Großfamilie und der Achan immer noch steht da und alles in Ordnung. Und dann geht es immer näher, fällt das los, immer näher, bis Achan, du, jetzt hast du Zeit genug gehabt und Achan muss sterben. Jetzt vorher muss er ein Bekenntnis ablegen. Ich lese weiter im Vers 20. Und Achan antwortete Josua und sprach, ja, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Und so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinia und 200 Segel Silber und eine goldene Stange, 50 Segel ihr Gewicht, und mich gelüstete danach, und ich nahm sie, und siehe, sie sind im Innern meines Zeltes in der Erde vergraben und das Silber darunter. Und Josua sandte Boten hin, und sie liefen zum Zelt, und siehe, es war in seinem Zelt vergraben, das Silber darunter. Warum hat Achan das gemacht? Warum hat er es gemacht? Geld, oder? Habgier. Materialismus. Ist es schlecht, reich zu sein? Also ich kenne mehrere Geschwister, die sind Millionäre. Ist das Sünde? Nein, oder? David war reich, Salomo war reich, der Jesus war arm. Es gibt den Reichen von Arimathea, den Josef. Es gibt Armen und Reiche. Der Herr sagt niemals, du Josef, warum hast du so viel Geld, mir so ein Begräbnis zu machen? Nein, bei einem Reichen war er in seinem Tod, oder? Der wird immer gut dargestellt. Also reich sein und arm sein ist an sich nicht schlecht, nicht böse. Aber hier hat jemand was begehrt, was Gott gehört. Das war unrechter Besitz, das gehörte nicht ihm. Das sollte in den Tempel. Und er hat es begehrt und wahrscheinlich, ich denke mal, dass seine Familie davon wusste. Denn es steht in den Versen 25 oder Vers 24 schon, er musste also, dieses ganze Zeug wurde dann wurde rausgebracht. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, und das Silber und den Mantel und die goldene Stange und seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder und seine Esel und sein Kleinvieh und sein Zelt und alles, was er hatte. Und sie brachten sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sprach, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Der Herr wird dich in Trübsal bringen an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie, auch die Kinder, mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. In 5. Mose 24, 16 steht, dass der Sohn nicht für die, oder Kinder nicht für die Eltern bestraft werden und die Eltern nicht für die Kinder. Von daher denke ich, dass auch die Kinder wussten, was da passiert ist. Warum gräbt der Papa im Haus ein Loch, im Zelt? Das sieht ja jeder, oder? Die Frau wusste genau, die da Staub wischt. Warum ist hier so viel Staub, oder? Das hat er da vergraben. Alle wussten davon. Und alle gehen am wieder frohen Gesichtes da zu der Losverteilung da. Im Herzen waren sie nicht froh. Das Gewissen hat gewiss geschlagen. Sie wussten, was passiert war. Sie waren nicht gründlich gewesen. Nur was Kleines mitgehen lassen. So was ganz Kleines. In der Bibel gibt es, ich habe mir das markiert, immer mit so einem kleinen Dollarzeichen, wenn es um Geld geht in der Bibel. Und die Bibel ist voll mit Thema Geld. Wenn wir im Neuen Testament sehen, die neue Gemeinde, die am Entstehen ist, Apostelgeschichte, da gibt es gleich am Anfang Probleme mit Geld, mit Finanzen. Da sind die Witwen, die kriegen nichts. Da gibt's Neid untereinander. Dann gibt's Ananias und Sapphira, die verkaufen irgendwo ein Grundstück. Und dann sagt der Petrus, ist das das Geld, was ihr gekriegt habt für euer Grundstück? Ja, das war alles. Dabei hängt hier der dicke Geldbeutel raus, da hängen die Scheine noch aus der Hosentasche raus, oder? Geld ist ein Problem. Und ich finde es sehr interessant, in Lukas Kapitel 3, da predigt Johannes der Täufer. Und der predigt und Der Heilige Geist wirkt und die Menschen werden sehr erschüttert von seiner Botschaft und so sehr erschüttert von dem, was er redet. Er redet über das Gericht und die Menschen sagen, Vers 12, also er redet in Vers 7, ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, von dem kommenden Zorn zu entfliehen und so weiter, bringt nun der Buße würdige Früchte. Stellt euch mal vor, jemand predigt das hier in Augsburg. Hier sitzt der Saal voller Unbekehrter und sagt, ihr Otternbrut, ihr getünchten Gräber und so weiter. Und die Leute würden sagen, du hast recht. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren. Was würdest du dann sagen? Also manche würden sagen, okay, ich bete jetzt für euch und ihr wiederholt das unter euren Plätzen oder hebt die Hand hoch oder geht nach Hause und knie dich vor deinem Bett nieder oder irgendwas, bekenn dem Herrn deine Sünden. Und jetzt guck mal, was Johannes der Täufer sagt. Die sagen, wir müssen Buße tun, es ist schlecht, wir sind vor Gott Sünder geworden. Und Johannes der Täufer sagt, Vers 10, und die Volksmengen fragen ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er beantwortet und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe eins davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Und es kamen Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch festgesetzt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Dreimal hat's mit Geld zu tun. Also, meine Klamotten, was ich anziehe. Dann die Zöllner, euren raubt nicht, fordert nicht mehr, als euch festgesetzt ist. Und die Soldaten, begnügt euch mit eurem Sold. Das finde ich gewaltig. Was ist der Gott dieser Welt? Geld. Geld, oder? Und Johannes der Täufer sagt hier, ihr müsst euren Götzen austauschen. Und euer Gott ist das Geld. Was müssen wir tun? Wahrscheinlich hat er schon vom Herrn geredet. Aber er hat gesagt, ihr müsst euren Götzen aus eurem Herzen rausholen. Euer Götze ist das Geld. Ihr habt doch genug. Teilt das doch auf. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Warum musst du immer noch mehr? Warum musst du den Aachen nachmachen? Und warum spielt das Geld so viel Rolle in meinem Leben? Ich bin selbst zum Chef gegangen und habe gesagt, wie ist denn mit einer Gehaltserhöhung? Das spielt eine Rolle, oder? Können wir doch nicht anders sagen. Wenn unser Nachbarn plötzlich ein größeres Auto fährt als wir, wo hat der denn das Geld her? Oder? Wenn die Schwester, die neben sitzt, plötzlich neue Schuhe hat, dann brauche ich auch neue Schuhe, oder? Also Geld spielt eine Rolle bei uns. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Oder? Im Normalfall. Aber Vorsicht! Sind wir gründlich mit dem Geld? Wir lesen 1. Timotheus 6, Vers 8 bis 10. Da redet Paulus zu Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 6. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die den Menschen versenken in Verderben und Untergang. Verderben und Untergang. Tod. Denn die Geldliebe ist Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Das ist fürchterlich. Wie sieht es da bei uns aus in unserem Leben? Natürlich werden die Gaspreise teurer, Benzin wird teurer, die Lebensmittel werden teurer. Aber haben wir nicht immer noch alles, was wir brauchen, wenn wir ehrlich sind? Leben wir nicht immer noch im Luxus eigentlich, im Vergleich zu anderen Ländern? Uns geht es doch gut, oder? Wir jammern auf hohem Niveau, wie wir manchmal so beschwichtigend sagen, oder? Es gibt doch genug unserer Geschwister, die in Ländern sind, die nichts haben, die keinen Kühlschrank haben, die nicht wissen, was es morgen zum Essen gibt und trotzdem dem Herrn dankbar sind für jeden Krümel, der auf den Tisch kommt, oder? Geht es uns nicht gut? Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, was sagt der Herr? Wir sollen zufrieden sein, oder? Das reicht. Wenn der Herr mehr gibt, gut. Aber wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, dann soll es ausreichen. Der Jesus war ein großes Vorbild. Ich persönlich, meine Frau hat Rückenprobleme, ich nicht, aber ich liege gerne auf einer guten Matratze. Also ich habe heute Nacht gut geschlafen, nicht, dass eine Beschwerde ankommt. Ich habe sehr gut geschlafen auf eurer Matratze. Aber so eine schöne Matratze ist schon nett, oder? Wenn man da in so einer halben Hängematte liegt, das ist fürchterlich. Wo man immer wieder in die Mitte rollt, wenn du abends liegst ins Bett, deine Frau da und du da und morgens liegt alle zusammen, weil das immer in die Mitte runterrollt, das ist eine Katastrophe. Aber als der Jesus geboren wurde, auf welcher Matratze hat er geschlafen? Hat er ein eigenes Bett? Er hat in der Krippe geschlafen, oder? In der Krippe, richtig. Was war da drin? Stroh, oder? Heu und Stroh. War das genug? War er würdig für so eine Holzstrohmatratze? Ich habe in Kuba besucht, ab und zu kriege ich so eine Strohmatratze. Wenn man sich da rumdreht, dann piekst das in den Rücken rein, weil irgendwo muss man erstmal sowas platt drücken wieder und dann kann man sich rumdrücken. Es geht mal so 2 Wochen, oder? Aber immer, naja. In Johannes 19 steht, als sie ihn gekreuzigt hatten, ganz interessant, Vers 23 steht, da kamen die Kriegsknechte, die nahmen das, was er hatte. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie auf, was sie hatten und machten so 3 Teile. Weil es gab 4 Kriegsknechte und machten sie 4 Teile, Entschuldigung, 4 Teile. Und seinen Leibrock, den haben sie nicht verteilt. Aber ansonsten, alles, was er hatte, das passte so auf 4 Teile. 4 Teile, wenn nicht. Das war alles, was er hatte. Ich wohne jetzt 1,5 Jahre in Deutschland. Wenn ich jetzt nochmal umziehe, ich werde demnächst umziehen, wir haben so ein ganz altes Haus gekauft, wir wohnen jetzt in der Wohnung. Und wenn ich jetzt umziehe, wir kamen wirklich mit 19 Koffern von Kolumbien nach Deutschland, mit 19 Koffern, mehr nicht. Und jetzt nach 1,5 Jahren brauche ich einen halben Tieflader, um umzuziehen, weil sich so viel angesammelt hat. Wenn sie mich kreuzigen würden in Hermeskeil, da hätte das ganze Dorf was zum Verteilen. Oder so ist es doch. Wir brauchen im Dach einen großen Speicher, um Sachen zwischenzulagern. Wir brauchen einen riesen Keller. Dann gibt es noch einen Gartenschuppen und überall, wo wir Sachen unterbringen müssen. Der Jesus brauchte das alles nicht. Er brauchte das alles nicht. Natürlich brauchen wir Sommer- und Winterreifen. Die Regierung schreibt das vor. Gewisse Sachen brauchen wir, Sommerkleidung, Winterkleidung, brauchten sie vielleicht nicht in Jerusalem, weiß ich nicht. Aber warum sind wir nicht so zufrieden mit dem, was wir haben? Sind wir gründlich, wie der Herr gründlich war? Den Herr Jesus konnten sie nicht anklagen, irgendwie Geld falsch missbraucht zu haben. Sind wir gründlich in unserer Steuererklärung? Sind wir gründlich mit Schwarzarbeit oder Weißarbeit? Und so weiter. Sind wir gründlich mit unserem Geld? Wäre schön, oder? Wenn wir in allem so ganz ordentlich wären, in den materiellen Dingen. Achan musste sein Leben geben, weil er nicht gründlich war im materiellen. Das nächste Beispiel, Kapitel 9. In Kapitel 9 fangen die ersten Kämpfe an. Ai wurde geschlagen, Jericho wurde geschlagen und jetzt kommen Leute zu Besuch. Kapitel 9, Vers 3 bis 6 lese ich, als aber die Bewohner von Gibeon hörten, das war eine Stadt ganz nah bei Ai, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte, handelten sie auch ihrerseits mit List und gingen hin und verstellten sich als Boten. Und sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte und geborstene und zusammengebundene Weinschläuche und abgenutzte und geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen sich abgenutzte Kleider an. Und alles Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und war schimmelig. Und sie gingen zu Josua in das Lager nach Gilgal, also ein kurzer Nachmittagsspaziergang, und sprachen zu ihm und zu den Männern von Israel, aus fernem Land sind wir gekommen und nun schließt einen Bund mit uns. Tja, Josua, was machen wir jetzt? Also es gibt Verse in der Bibel, wo Gott ganz klar gesagt hatte, wenn jemand also wie das Land zu erobern war. Da steht, die im Land wohnten, die mussten alle ausgerottet werden oder mussten vertrieben werden. Durfte keiner mehr im Land bleiben. Aber wenn jemand von auswärts kam und die Juden haben oder Israeliten haben dagegen gekämpft, gegen eine Stadt auswärts, irgendwo anders, im anderen Land, und die Leute haben Frieden angeboten, dann durftest du den Frieden anbieten. Dann durften die leben bleiben. Kein Problem. Und jetzt kommt jemand und sagt, wir kommen von weit her, ganz außerhalb der Grenzen, können wir Frieden machen mit euch? Und was steht da? Wie haben sie das gemacht? Guck mal, Josua 9, Vers 14. Und die Männer nahmen von ihrer Wegzehrung, also die haben das schummelige Zeug mit denen gegessen. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Was haben sie vergessen? Den Mund des Herrn befragten sie nicht. Und die Frage ist, die sich mir stellt, sind wir gründlich im Gebet? Sind wir gründlich darin, nach Gottes Willen zu fragen? Oder treffen wir unsere Entscheidung selbst? Gestern haben wir darüber gesprochen, Ehepartner aussuchen. Fragen wir danach, was Gott will? Wo wir arbeiten? Was wir tun? Wie wir unsere Freizeit verwenden, wo wir in Urlaub hinfahren. Fragen wir nach, was Gott will? Hast du schon mal gefragt, Herr, jetzt fängt die Woche an, heute ist Sonntag, erster Tag der Woche, was soll ich morgen Nachmittag tun? Was soll ich denn am Dienstag tun? Auf die Arbeit müssen wir ja gehen, aber der Rest? Wie soll ich denn meine Kinder erziehen, Herr? Ist meine Art und Weise, meine Kinder zu behandeln, richtig? Oder meine Frau zu behandeln? Wie ich mit meinen Nachbarn umgehe? Stimmt das so oder soll ich was verändern, Herr? Fragen wir danach oder handeln wir einfach und am Ende der Woche sagen wir, Herr, danke, dass es schönes Wetter war diese Woche, war schön. Oder? War das genug? Ist das uns genug? Oder fragen wir mehr, Herr, hier bin ich, hier ist dein Knecht, hier nimm meine Hände, kannst machen, was du willst heute, diese Woche? Wo soll ich hinfahren, wo soll ich hingehen? Wie soll ich meine Zeit, wie soll ich mein Taschengeld ausgeben, oder? Nur Gummibärchen kaufen, Kaugummi oder Computerspiele oder... Oder soll ich auch was anderes dann noch mitmachen? Soll ich vielleicht irgendjemand helfen, jemand unterstützen oder für Missionen geben oder irgendwas anderes? Ich habe immer gedacht, früher habe ich gearbeitet in einer Firma, kam jeden Monat mein Gehalt. Da habe ich gedacht, na, so viel ist für den Herrn und der Rest ist für mich. Und dann fahre ich damit in Urlaub, wohin ich will. Und dann kaufe ich mir CDs, da gab es noch CDs von Musik, die ich haben will, oder? Aber ich habe ja dem Herrn meinen Teil gegeben und der Rest ist ja für mich. Und da Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will und verleugne nicht alles, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, oder? Alles oder gar nichts, sagt der Herr, nicht 5% oder 10 oder 100 Euro oder 20 Euro, weiß nicht, wie viel du gibst, das für den Herrn und der Rest für mich. Nee, der Herr sagt, oh, alles für mich oder gar nichts für mich. Oder? So sagt er eigentlich, oder? Alles, was wir haben, gehört dem Herrn. Dein Bankkonto gehört dem Herrn. Deine Zeit, deine Uhr gehört dem Herrn. Alles gehört dem Herrn. Und nicht nur ein Teil am Sonntagmorgen hier und nachmittags wieder ich. Nee. Sind wir gründlich im Fragen nach dem Willen des Herrn? Der Jesus war ein großes Beispiel. Wir sehen uns immer wieder den Herrn Jesus im Gebet. Er betet in der Wüste, er betet auf dem Berg, er betet am Tag, er betet in der Nacht. Er betet, bevor er seine 12 Jünger aussucht. Er betet, bevor er nach Golgatha geht, im Garten Gethsemane. Und immer wieder lesen wir solche Ausdrücke wie, meine Zeit ist noch nicht erfüllt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die sagen, gehst du nicht nach Jerusalem? Nein, der Vater hat es mir noch nicht gesagt, oder? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er wartet. Da merken wir, er ist im Gebet, oder? Er wartet, von Auftrag von oben ist noch nicht da. Ich habe noch keine Post gekriegt, oder? Ich habe noch keine E-Mail gekriegt, ich habe noch keine Antwort. Er wartet. Und wenn mich jemand fragt, du kommst du mit? Ja klar. Und dann hätte ich, ja, warum habe ich eigentlich zugesagt, oder? Hätte ich mal lieber gefragt. Oftmals macht man so schnell Sachen irgendwie und dann sagt man, na, hätte man doch irgendwie mal gebetet vorher, oder? Und Josua hat nicht gebetet. Und die Gibeoniter, die waren noch Problem bis in die Zeit von David. Erst David hat die Gibeoniter eingenommen, diese Stadt. Das war dann Zion später, Teil von Jerusalem. Erst David hat die Sache in Ordnung gebracht. Aber so lange waren die Gibeoniter beziehungsweise die Gibeoniter, nee, Entschuldigung, es war nicht die Gibeoniter, die Gibeoniter kommen später nochmal vor, die haben sogar dann, durften Wasser schöpfen und Holz holen. Die Gesuriter waren das, die der David dann ausgerottet hat. Aber die haben dann immer weiter dort gewohnt, in Israel. Sind wir gründlich? Der Jesus sagt in Johannes 8, Vers 29, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit, wie geht's weiter? Was hat er getan? Weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige getan habe. Also ohne Ausnahme, alle Zeit konnte er sagen, ich habe immer das gemacht, was Gott gefällt. Das kann man über mein Leben nicht schreiben. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, weit entfernt, weit entfernt. Warum? Weil wir uns nicht die Zeit nehmen zum Beten und zu warten. Ich glaube, in Jeremia steht das irgendwo. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Triff keine Entscheidung, bloß weil jetzt du Entscheidung treffen musst. Nein, triff eine Entscheidung und warte, bis der Herr dir zeigt, jetzt. Und dann geh. Dann geh, da wird er alle Türen aufmachen. Da brauchst du überhaupt nicht, brauchst du überhaupt keine Angst haben. Dann geh, wenn der Herr sagt, jetzt geh, dann geh. Und wenn der Herr noch nichts sagt, dann bleib da, wo du bist. Ganz einfach. Ich glaube, William MacDonald hat mal gesagt, rotes Licht für Weiterreisen heißt grünes Licht für Dableiben. Oder? Ganz einfach. Wenn die Ampel rot ist, kannst du nicht weiterfahren. Dann bleib da, da hast du grünes Licht, um da zu bleiben. Und bleib so lange da, hier in Augsburg, bis der Herr sagt, jetzt, nächsten Monat darfst du nach USA fliegen. Und dann flieg. Dann geht der Herr mit dir, oder? Du brauchst keine Angst haben, auch wenn du allein fliegst. Ganz egal. Aber wenn du nicht weißt, was soll ich dann machen, ja, dann hast du grünes Licht, um zu bleiben. Ganz einfach. Dann bleib, oder? Wenn du noch kein grünes Licht hast zum Heiraten, dann hast du rotes Licht zum Heiraten, aber dann hast du grünes Licht, um Single zu bleiben noch. Dann sei fröhlich Single, oder? Und wenn der Herr irgendwann grünes Licht gibt, dann geh und dann bleib nicht stehen. Dann fang an. Also, sei gründlich mit Geld. Sei gründlich, den Willen Gottes zu suchen. Und nächster Aspekt bei den Kananitern, sei gründlich mit dem Umgang mit Sünde. Wir machen einen kurzen Ausflug, 1. Mose 15, Vers 16, Gott hatte gesagt, die Kananiter müssen ausgerottet werden, aber in der Zeit von Abraham war noch nicht die Zeit gekommen. 1. Mose, Kapitel 15, Vers 16, da sagt Gott, und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Also Abraham musste nochmal, sein Nachkommen musste nach Ägypten ziehen, aber in der vierten Generation sollten wieder dahin zurückkehren, nach Kanaan, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Also sie mussten noch warten, die kriegten noch mal Gnade, 400 Jahre Gnade. Dann in 5. Mose, Kapitel 20, das Volk ist jetzt schon in der Wüste, ist schon in Moab angekommen. 5. Mose, Kapitel 20, ab Vers 16, lesen wir, jedoch von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen von dem, was Odem hat, sondern du sollst sie ganz und gar verbannen, die Hethiter, die Amoriter, die Kananiter, die Perisiter, die Heviter, die Jebusiter, wie der Herr dein Gott dir geboten hat, damit sie euch nicht lehren zu tun nach allen ihren Gräuel, die sie ihren Göttern getan haben, und ihr nicht sündigt gegen den Herrn, euren Gott. Warum mussten diese Völker raus aus Kanaan? Warum mussten die ausgerottet werden? Weil sie sie verführt hätten, ihren Götzen nachzufolgen, weil sie mit Unmoral das Volk angesteckt hätten. Hurerei, Ehebruch, Götzendienst und alles Mögliche, was dazukommt. Also, die müssen raus aus diesem Land. Und dann lesen wir aus 2. Mose 23. 2. Mose Kapitel 23, wo auch nochmal diese Warnung kommt. Die letzten zwei Verse, Vers 32, du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen, damit sie dich nicht veranlassen, gegen mich zu sündigen. Denn du würdest ihren Göttern dienen, denn es würde dir zum Fallstrick sein. Also, Da waren Menschen in Kanaan, die würden ihnen zum Fallstrick sein. Die würden sie verführen, die würden sie wegbringen von Gott. Und Gott sagt, du musst da ganz gründlich sein. Da darf keiner von denen noch überleben in Kanaan. Das klingt natürlich für uns neutestamentlich sehr, also das ist ein Genozid, das ist eine Völkerausrottung. Sie durften sie vertreiben und wenn sie nicht gehen wollten, dann mussten sie sie töten. Schrecklich für uns. Aber so war es. Aber das Neue Testament sagt, das waren Schatten, das waren Bilder für uns, um uns geistliche Belehrungen zu geben. Und so wollen wir das jetzt auch anschauen, was heißt das für uns? Wenn wir jetzt gucken, haben sie das getan? In Josua Kapitel 11, Vers 13, jetzt fangen sie an zu erobern. Und da steht, nur alle Städte, die auf ihrem Hügel standen, verbrannten Israel nicht. Hazor ausgenommen, das verbrannte Josua. Also auf den Städten, die am Hügel waren, da haben sie gezögert. Die haben sie nicht verbrannt. Dann Kapitel 11, Vers 22. Es blieben keine Enakim im Land der Kinder Israel übrig, nur in Gaza, in Gad und in Asdod blieben sie übrig. Wisst ihr, was das heute ist? Philistäer, Palästinenser, oder? Gazastreifen. Das ist das heute. Weil sie damals nicht konsequent waren, haben sie bis heute Probleme mit den Leuten, die da wohnen. Kapitel 13, Vers 22. 13, Vers 13, Entschuldigung. Als aber die Kinder Israel vertrieben weder die Gesuriter, das hat dann David getan, noch die Maakatiter, und Gesu und Maakat haben in der Mitte Israel gewohnt bis auf diesen Tag. Das heißt, die wohnten da ganz normal. Kapitel 15, Vers 63. Aber die Jebusiter, Entschuldigung, jetzt sind sie endlich die von Jerusalem, genau. Die Bewohner von Jerusalem, die Kinder Juda, vermochten sie nicht zu vertreiben. Und die Jebusiter haben mit den Kindern Juda in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Kapitel 16, Vers 10. Aber sie vertrieben die Kanaaniter nicht, die in Gesa wohnten. Und die Kanaaniter haben inmitten von Ephraim gewohnt bis auf diesen Tag und sie wurden fronpflichtig. Und jetzt zeige ich euch noch was aus dem Buch Richter, was dann passiert. Richter Kapitel 1. Dort geht es um Bethel. Das hieß früher Luz. Richter Kapitel 1, Vers 23. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Vorher war aber Luz der Name der Stadt. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sie sprachen zu ihm, zeig uns doch den Zugang zu der Stadt. Also kommt einer aus Luz raus und die sagen, du kannst uns helfen, diese Stadt zu erobern. Da gibt es irgendwo bestimmt so eine Hintertür und er hat es ihm gezeigt. Zeig uns doch den Zugang zu der Stadt, so werden wir dir Güte erweisen. Und er zeigte ihnen den Zugang der Stadt und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Und jetzt? Und der Mann zog in das Land der Hethiter und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist der Name bis auf diesen Tag. Also ich weiß nicht, ich habe an meinen Füßen immer mal so einen Nagelpilz. Und da steht auf der Verpackung, man muss das so lange raufschmieren, bis dieser Nagelpilz komplett rausgewachsen ist aus dem Nagel. Und das habe ich einmal nicht gemacht und hoppla, nach ein paar Monaten war der ganze Nagel wieder voll Pilz. Das heißt, die haben hier einen laufen lassen aus dieser Stadt. Und es war wie ein Pilz, der hat sich wieder vermehrt und hat eine ganze Stadt wieder aufgebaut. Die waren einfach nicht gründlich mit diesen Leuten. Gott hatte gesagt, absolut, entweder raus aus dem Land oder tot. Und wenn er es nicht tut, werdet ihr Probleme haben. Die Frage ist, sind wir gründlich mit Dingen in unserem Leben, wo wir wissen, genau das gefällt dem Herrn Jesus nicht. Aber wir dulden das in unserem Haus, in unserem Zimmer, in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unserem Charakter etc. Wir gucken kurz in Römer 6, wo das geistlich beschrieben wird, was dann passiert oder was wir tun sollen. Römer Kapitel 6, ab Vers 11. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wir sollen radikal sein mit Sünde in unserem Leben. Hier steht, die Sünde soll nicht herrschen in unserem Leben. Und wir sollen unsere Glieder der Sünde nicht zu Werkzeugen darstellen. Was heißt denn das? Für mich, ich denke immer an Fernsehen. Also ich weiß nicht, ob ihr einen Fernseher habt oder nicht. Interessiert mich auch nicht. Aber ich sehe einfach viele Christen, die kriegen den Knopf nicht ausgeschaltet. Und da kommt mal hin und die Kinder sitzen davor mit großen Augen und im Fernsehen Mord und Totschlag. Und dann hört man, was die jungen Leute gerne für Filme gucken. Und was sind das denn für Filme? Meistens so eine, der am meisten Tod Leute tötet, das ist der Beste, oder? Weiß nicht, so James Bond oder Rambo oder sowas. Da fliegen ja nur die Fetzen und die Bomben und alles ist tot. Und der ist nachher, kommt cool dabei raus und hat die meisten Leute getötet. Und das ist der Beste, das ist der Held. Hier steht, stellt eure Glieder nicht der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Also stell mal deinen Körper nicht da, der Sünde dar. Führ ihn nicht dahin, wo die Sünde ist. Führ ihn nicht vor den Kasten, wenn du weißt, der Film, den du jetzt gucken willst, das ist eigentlich Sünde, Mord und Totschlag, Ehebruch, Hurerei, Neid, Zoff, Ärger, Streit und was alles. Das, was heute in der Welt gut ist, das ist das, was die Bibel sagt, das ist Sünde, oder? So ist es eigentlich. Und wir setzen uns davor und meinen, wir können uns da 2 Stunden so eine Ballerei da angucken und am Ende noch sagen, ein toller Film und jetzt gehe ich am Sonntag wieder zur Gemeinde. Und gleich werde ich noch dem Herrn Danke sagen für das tolle Abendessen, oder? Die Bibel sagt, solche Unreinigkeiten werden nicht mal unter euch genannt. Die sollen wir nicht mal drüber reden. Geschweige denn uns sowas angucken. Müssen wir da nicht aufpassen? Ich denke immer, und das dann sage ich zu mir selbst, als Adam und Eva gesündigt hatten, wer hat zuerst gesündigt? Wer hat zuerst gegessen von dem Baum? Eva, oder? Und dann, wen hat Gott gefragt? Adam. Er sagt, Adam, komm mal her. Der fragt dich, Adam, dich, Papa, was passiert in deiner Familie? Der würde uns einmal fragen, uns Männer, oder? Was hat denn deine Frau eigentlich gemacht, als du nicht zu Hause warst? Oder was hast du eigentlich zugelassen bei deinen Kindern da? Warum haben die schon so früh, wo die eigentlich gar nicht sollten? Oder wo nicht mal die Welt? Warum hast du das zugelassen in deinem Haus? Wissen wir eigentlich als Eltern, was unsere Kinder im Internet machen? Wissen wir, welche Filme sie gucken? Wissen sie, was auf ihren Handys passiert? Wissen wir, welche Freundschaften sie haben? Haben wir da noch die Kontrolle drüber? Oder haben wir die schon verloren? Oder sagen wir, na, ist ja nicht so schlimm, oder? So einen kleinen Luz in der Stadt zu haben? Oder so einer? Einer ist in Ordnung, oder? Ist einer in Ordnung? Meine Mutter, meine Eltern hatten so eine kleine Plage, so einen komischen Käfer, so eine Käferplage im Haus. Ganz kleine Dinger. Und wir haben die gesucht, bis hinter den Fußleisten saßen die. Und man muss wirklich das ganze Haus komplett, sie haben ein Haus mit 3 Stockwerken, das musste komplett alles raus, alles gesäubert werden. Da musste jede Ecke musste mit Spray behandelt werden, alles Mögliche, damit diese Käfer aus dem Haus kamen. Und vor kurzem hat meine Schwester gesagt, weißt du was, wir haben wieder eine tote Larve gefunden. Fängt das Ganze wieder an. Bis du den letzten Käfer nicht gefunden hast, hast du keine Ruhe. Grausam. Aber wir glauben, dass wir diese Käfer in unserem Leben drin lassen können und dass wir dann trotzdem noch ein fröhliches Christenleben führen können, oder? Ich weiß nicht, ob der Herr dir irgendwas aufs Herz legt jetzt gerade, wo du denkst, da muss ich eigentlich dran arbeiten. da sind eigentlich Kananiter in meinem Leben drin. Das muss raus, das ist nicht in Ordnung. Dann tu's. Sobald wie möglich. Dieser Kananiter wird sich vermehren, ganz schnell in deinem Leben. Ein Beispiel: Lügen. Abraham zog nach zu dem Philisterland und sagt zum Abimelech: Ich werde jetzt eine Weile bei dir wohnen. Sagt er: Oh, du hast aber eine schicke Dame da mitgebracht. Ist das deine? Das ist deine Frau? Sagt Abraham: Das ist meine Schwester. Hat er gelogen? Eigentlich nicht, oder? War ja seine Schwester, war das seine Halbschwester. Aber er hat eigentlich die Wahrheit gesagt, um die Wahrheit zuzudecken, oder? Der Pharao wollte gar nicht wissen, ob das seine Schwester ist, sondern wollte wissen, ob das seine Frau ist. Und er sagt, das ist meine Schwester. Zack, nimmt er sich die Sarah mit, oder? Ein paar Jahre später zieht sein Sohn Isaak auch zu den Philistern. Da gab es auch einen Abimelech und er hatte auch eine schicke Frau. Und da sagt Abimelech: Isaak, wer ist denn diese Dame da? Das ist meine Schwester. Von wem hat er denn eigentlich Lügen gelernt? Von wem hat er das gelernt? Von seinem Papa, oder? Ein paar Jahre später sitzt der Isaak in seinem Zelt und da kommt der Jakob rein und sagt: Papa, ich heiße Esau. Bitte segne mich. Von wem hat eigentlich der Jakob das Lügen gelernt? Von seinem Papa, Isaak, der gesagt hat: Das ist meine Schwester. Und von wem hat der Papa es gelernt? Vom Opa. Und eines Tages sitzt der Jakob zu Hause und da kommen seine Söhne und sagen: Papa, wir haben hier so ein buntes Kleid gefunden im Wald, voller Blut. Kannst du dich daran erinnern? Ist das vielleicht von, kennst du das? Ja, es ist vom Josef. Betrug, oder? Grausame Lüge. Von wem haben diese 11 Brüder gelernt zu lügen? Von ihrem Papa, der es von seinem Vater gelernt hat und der es vom Opa gelernt hat. Wisst ihr, was das heißt? Von wem lernen meine Kinder Lügen? Von mir. Von wem lernen meine Kinder, die Glotze nicht mehr ausschalten können? Von mir. Von wem lernen meine Kinder, wie man mit dem Internet umgeht? Von mir. Deshalb wird Gott mich eines Tages fragen: Adam, Roland, wo bist du? Wo bist du? Fragen wir uns das. Wo sind die Kananiter in unserem Leben? Wenn wir das nicht in Ordnung bringen, unsere Kinder machen das nach, unsere Enkel machen das nach. Und wenn du Lehrer in der Sonntagsschule bist, dann machen die Kinder in der Sonntagsschule dich nach. So wie du dich anziehst, so wie du dich gebärdest, so wie die Worte, die du benutzt, so wie du dich kleidest, egal was, die machen dich nach. Wir sind Vorbilder. Passen wir auf mit den Kananitern. Sind wir gründlich mit Sünde in unserem Leben? Der Jesus war sehr gründlich. Ihr kennt die Verse 1. Petrus 2, Vers 22. Welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Kein Kananiter kam daraus aus seinem Mund. Keiner. Toll, oder? Egal, sie konnten ihn keiner Sünde anklagen. Der steht vor den hohen Priestern und jeder versucht irgendwie irgendwas zu finden. Und keiner, absolut unschuldig. Hebräer 7, Vers 26, denn ein solcher hoher Priester geziemt uns heilig, unschuldig, unbefleckt, oder? Absolut, perfekt in allem. Unser großes Vorbild. Wollen wir nicht so sein wie er? Wollen wir nicht ihn versuchen, ihm ein bisschen ähnlicher zu werden, ihn mehr nachzumachen, indem wir gründlich sind mit Sünde in unserem Leben? Noch ein letztes Beispiel aus dem Kapitel 22, aus Josua. In Kapitel 22 ist dieser Kampf zu Ende, das Land ist aufgeteilt und die 2,5 Stämme, die auf der Ostseite geblieben waren, die Familien, die Männer mussten ja mit auch dieses Land einnehmen. Und jetzt verabschiedet Josua, sagt: Ihr habt gute Arbeit gemacht, ihr habt uns sehr gut geholfen, jetzt dürft ihr wieder über den Jordan ziehen und dürft nach Hause zu euren Familien. Und toll, diese Männer ziehen los, werden verabschiedet, ziehen los, kommen an den Jordan, ziehen über den Jordan und sie bauen einen Altar. In Kapitel 22, Vers 10, Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die im Land Kanaan sind, da bauten die Kinder Ruben, die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß von Ansehen. Und die Kinder Israel hörten sagen, siehe, die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut, angesichts des Landes Kanaan, in den Bezirken des Jordan und den Kindern Israel gegenüber. Und als die Kinder Israels hörten, da versammelten sich die ganze Gemeinde der Kinder Israel nach Silo, um gegen sie hinaufzuziehen zum Krieg. Das Volk Israel durfte einen Altar haben, aber nur einen. Wo? In Jerusalem später. Hier gab es noch nicht Jerusalem, sie waren gerade in Silo gewesen, da war die Stiftshütte. Aber da, wo die Stiftshütte war, da war der Altar. Und dort durften sie Brandopfer opfern und opfern für die Sünde und so weiter opfern. Aber sonst durften sie keine Opfer an einer anderen Stelle bringen. Und jetzt hören die plötzlich, die haben einen Altar gebaut. Irgendjemand hat das gesehen. WhatsApp, Foto, zack, schnell nach Silo, alle zusammen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen auf unsere Zeit übertragen. Und was machen sie? Ja, kann überhaupt nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Leute, holt die Messer, die Schwerter raus, wir gehen zum Krieg. Das kann nicht sein. Wir müssen Sünde ausrotten in unserem Leben. Und die ziehen los, hinterher, gehen über den Jordan, laufen hinterher, treffen sie auf dem Weg vielleicht irgendwo. Und was passiert? Vers 21. Und die Kinder Ruben, also jetzt kommt erst eine lange Anklage, Vers 13 bis 20, eine lange Anklage, warum haben sie das gemacht und so weiter. Vers 21. Und die Kinder Ruben, die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten, sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels. Der Gott der Götter, der Herr der Gott der Götter, der Herr, er weiß es und Israel soll es wissen. Wenn es aus Empörung und wenn es aus Treulosigkeit gegen den Herrn geschehen ist, so mögest du uns nicht retten an diesem Tag, dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von der Nachfolge des Herrn abzuwenden und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speiseopfer darauf zu opfern oder wenn um Friedensopfer darauf zu opfern, so möge der Herr es fordern. Also sie sagen, wenn wir wirklich diesen Altar gebaut hätten, um Brandopfer zu opfern, um uns abzuwenden von Gott, dann sind wir bereit dafür zu sterben. Vers 24. Und wenn wir nicht aus Besorgnis vor einer Sache dies getan haben, indem wir es sprachen, künftig werden unsere Kinder zu unseren Kindern sprechen, eure Kinder zu unseren Kindern, also die auf der Westseite des Jordan, werden zu unseren Kindern, die auf der Ostseite sind, Folgendes sagen. Was geht euch der Herr, der Gott Israels, an? Der Herr hat ja eine Grenze, den Jordan, zwischen uns und euch gesetzt, ihr Kinder Ruben und ihr Kinder Gad. Ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Und so würden eure Kinder machen, dass unsere Kinder aufhörten, dem Herrn zu fürchten. Und so sprachen wir. Wir wollen uns daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und euch und zwischen euren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten mit unseren Brandopfern, mit unseren Schlachtopfern, mit unseren Friedensopfern und damit nicht eure Kinder künftig zu unseren Kindern sagen, ihr habt keinen Teil an dem Herrn. Fast hätte es einen Krieg gegeben. Fast. Warum? Weil sie nicht gründlich gefragt haben, weil sie nicht gründlich zugehört haben, weil sie nicht erst gefragt haben, bevor sie in den Krieg gezogen sind. Sie haben einfach vergessen, sie haben falsch geurteilt. Sie waren nicht gründlich. Wir sind oftmals so schnell im Urteilen. Jetzt kommt einer rein, sag mal hier am Sonntag, mit dreckigen Schuhen. Ei, schwierig, oder? Ich nehme mal deinen Namen, Klaus. Hast saubere Schuhe. Der Klaus kommt rein mit dreckigen Schuhen. Ich nehme ein Beispiel aus Hermeskeil. Vor etwa 2 Wochen hatten die Saarbrückner in Hermeskeil eine Gemeindefreizeit. Und hatten sie einen Bruder eingeladen von woanders, ich sage nicht den Namen. Der war für die Vorträge eingeladen. Und jetzt waren die Saarbrückner in Hermeskeil in der Jugendherberge und am Sonntag haben sie gesagt, wir kommen alle am Sonntag zur Versammlung nach Hermeskeil. Schön, eine Menge Stühle gestellt und so weiter. Und der Bruder, der da die Vorträge gehalten hat, darf auch gerne am Wort dienen am Sonntag. So, jetzt steht er auf, ich gucke, der steht da in der Jogginghose mit irgendeinem so schlabberigen T-Shirt an. Am Sonntagmorgen, nach dem Brotbrechen predigt. Ich denke, na nu, was ist jetzt passiert? Sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Okay, er hat ganz normal gesprochen. Die Geschwister haben sich bedankt. Und dann kommt eine Woche später kommt eine E-Mail. Der Bruder, der sie gekriegt hat, liest sie vor. Liebe Geschwister, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft bei euch in Hermeskeil. Ich wollte noch ein kleines Detail erzählen. Ich war schon auf dem Parkplatz zur Versammlung. Ich hatte jemand eingeladen, der Probleme hat mit Drogen. Und den habe ich abgeholt, deshalb kam ich nicht zum Brotbrechen. Ich habe den noch geholt, bis er fertig war. Und dann standen wir am Parkplatz vor dem Versammlungslokal. Und ich wollte gerade reingehen und da sagte Jugendliche zu mir, ich gehe nicht rein. Sagt er, wieso? Sagt er, nee, die sind alle so anständig angezogen. Guck mal, ich sitze hier in der Jogginghose, ich kann da nicht reingehen. Da ist dieser Bruder zur Jugendherberge gefahren, der sah schon schick angezogen aus, zur Jugendherberge, hat sich seine Jogginghose angezogen, hat sich ein T-Shirt angezogen, altes, und ist mit dem zusammen, weil der auch in der Jogginghose war, zur Versammlung gekommen. Und hat sich in der Jogginghose hingestellt, gepredigt, am Sonntag. Ich sagte, Geschwister, es tut mir leid, sonst wäre dieser Junge nicht zur Versammlung gekommen. Wie schnell sind wir am Urteilen, oder? Wie schnell sind wir am Urteilen? Ich habe den Bruder da und da gesehen. Ich habe gehört das und so weiter. Oder jetzt kommt der Bruder, ich hoffe, ich habe keinen Emil. Der Emil kommt, sagt, du, wir haben Probleme zu Hause. Meine Ehe funktioniert nicht so gut. Folgendes ist passiert, sagt er. Ja, hast recht, Emil, hast recht. Also mit deiner Frau stimmt was nicht. Jetzt kommt dann irgendwann die Frau und sagt, die Hilde, ich weiß nicht, wie sie heißt, Hilde kommt, Hilde, was ist los? Ja, so und so, mein Mann macht Folgendes. Ja, hast eigentlich recht, oder? Da springt man so von einer Seite auf die andere, ohne mal richtig zuzuhören erstmal, oder? Man bildet sich so schnell ein Urteil, ja, ich habe gehört, da die Geschwister in München, die machen jetzt Folgendes. Ja, fürchterlich, oder? Fürchterlich. Müssen wir gleich Briefe schreiben, müssen alle unterschreiben oder so, ja? Moment, gehst mal hin, hör mal richtig zu, mach mal einen Besuch. Bete mal drüber, hör dir die Sache mal an, aber nicht nur einen, zwei, drei Zeugen, sagt die Bibel, oder? Hör erst mal zu, bevor du urteilst. Und in 1. Korinther 4 sagt die Bibel, in Vers 5, so urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also urteilt nicht vor der Zeit. Der Herr kennt die Ratschläge. Der Herr weiß, warum dieser Bruder in der Jogginghose da saß oder warum der Klaus mit dreckigen Schuhen reinkam. Ich weiß es nicht. Frag nach, wenn es dich stört. Aber urteile nicht vor der Zeit. Das ist so gefährlich. Jakobus sagt, redet nicht wiedereinander, Brüder, oder? Redet nicht, murrt nicht wiedereinander. So einfach zu urteilen, Äußerlichkeiten beurteilen. Warum hat er sich jetzt ein neues Auto gekauft? Warum hat die Schwester jetzt schon das fünfte neue Kleid? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, oder? Sache völlig egal. Warum kam der heute nicht zur Versammlung? Warum war gestern nicht auf dem Jugendtag da? Ja, weil, ja, ist ja klar, das Thema, ja, das hätte ihn ja genau. Ja, und warum sitzt eigentlich? Ja, schade, das Thema hätte genau auf den gepasst. Und der war morgen nicht da, oder? So denken wir, oder? Urteilen, 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 immer die anderen, immer auf die anderen. Der sagt, nein, sei gründlich. Sei gründlich. Der Jesus selbst war es, als er angefochten wurde, Lukas 20, Vers 11, ich lese es noch vor, und sie fragten ihn, sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Der Jesus hat die Person nicht angeschaut. Er war gründlich im Urteilen, gründlich im Zuhören. Er war gründlich mit Geld, er war gründlich mit Sünde, er war gründlich in allem in seinem Leben. Unser großes Vorbild. Lasst uns gründlich sein in dem, was wir tun.